Sein richtiger Name war Nikolaus Josef Michael, genannt aber hat er sich Nico Dostal, hat viele Operetten unter anderem auch komponiert, aber auch dieses Stück, zum Beispiel Spanische Skizzen, den Bolero, gerade gehört, von ihm selbst dirigiert die Berliner Philharmoniker. Und schon ist es 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche Animal Farm, die Farm der Tiere von George Orwell, in der Übersetzung von N.O. Scarpi, gelesen von Hans Clarin. Ja, eine politische Fabel, so wie Orwell ja überhaupt politisch geschrieben hat, alleine 1984, sein berühmtestes Werk, aber eben auch die Farm der Tiere. Da haben also die Tiere nach erfolgreicher Revolution die Menschen, die sie ausgebeutet haben, verjagt und das Regiment übernommen. Naja, nicht alle Tiere das Regiment übernommen haben, die Schweine. Die Schweine, die schon in der Revolution führende Rollen gespielt haben. Die Schweine bewohnen also nun das Herrenhaus der Farm, arbeiten nicht mehr, reservieren die ganzen Leckerbissen, die es da so zu futtern gibt, für sich selbst und entscheiden auch nach eigenem Gutdünken über die anderen Tiere und deren Wohl und Wehe. Und es sind auch die Schweine, die für die Bewohner der Farm die Gebote aufstellen und wer dagegen verstößt, wird mit dem Tode bestraft. Und die Schweine sind es auch, die die meisten anderen Tiere davon überzeugen, dass es ihnen doch nun besser geht als jemals zuvor. Allen voran Napoleon. Er heißt auch noch Napoleon, der Eber. Der hat sich also selbst zum Diktator gemacht, nachdem er seinen Rivalen Schneeball vertrieben hat. Der allgemeinen Verblendung auf der Seite der Tiere können sich nur die Veteranen der Farm entziehen. Sie kennen natürlich auch noch die Zeit vor der Revolution. Und während die anderen sich so langsam an die diktatorische Schweineherrschaft von Napoleon gewöhnt haben, sind die Veteranen die einzigen, die sich überhaupt noch wundern können.
Es waren jetzt viel mehr Mäuler zu füttern. Im Herbst hatten die 4 Säue fast zu gleicher Zeit geworfen und 31 Ferkeln das Leben geschenkt. Die jungen Schweine waren gefleckt. Und da Napoleon der einzige Eber auf der Farm war, ließ sich die Verwandtschaft leicht erraten. Es wurde verkündet, dass später, wenn man Ziegel und Holz gekauft hätte, im Garten der Farm ein Schulhaus gebaut werden sollte. Vorläufig erhielten die jungen Schweine ihren Unterricht in der Küche des Farmhauses, und zwar von Napoleon selbst. Die Turnstunden fanden im Garten statt. Aber man hielt die Schweine davon ab, mit den anderen jungen Tieren zu spielen. Um diese Zeit wurde auch eine neue Verordnung erlassen. Wenn ein Schwein und ein anderes Tier einander auf dem Wege begegneten, dann musste das andere Tier zur Seite treten. Auch hatten alle Schweine, welchen Ranges auch immer, das Vorrecht, sonntags ein grünes Band am Schwanz zu tragen. Die Farm hatte ein leidlich erfolgreiches Jahr hinter sich, war aber noch immer knapp an Bargeld. Es mussten Ziegel, Sand und Kalk für die Schule angeschafft werden. Überdies musste man auch für den Ankauf der Maschinerie des Windmotors sparen. Dann brauchte man Kerzen und Petroleum für die Lampen im Haus, Zucker für Napoleons eigene Tafel, denn den anderen Schweinen verbot er, Zucker zu essen, weil es sie fett mache. Und schließlich musste noch manches andere gekauft werden, wie Werkzeuge, Nägel, Schnüre, Kohle, Draht, Eisen und Hundekuchen. Man musste eine Ladung Heu und einen Teil der Kartoffelernte verkaufen, und der Eierkontrakt wurde auf 600 in der Woche erhöht, sodass die Hennen in diesem Jahr gerade nur so viel Eier ausbrüten konnten, als nötig waren, um den Hühnerbestand auf gleicher Höhe zu halten. Die im Dezember gekürzten Rationen wurden im Februar abermals herabgesetzt. Und um Petroleum zu sparen, wurde die Verwendung von Laternen im Stall verboten. Doch den Schweinen schien es recht gut zu gehen. Und tatsächlich setzten sie Gewicht an. Eines Nachmittags, Ende Februar, verbreitete sich ein voller, warmer, appetitlicher Duft, wie die Tiere ihn noch nie gerochen hatten, von dem kleinen Brauhaus über dem Hof, das zu Jones Zeit nicht benutzt worden war. Ein Tier meinte, es sei der Geruch gekochter Gerste. Die Tiere schnupperten hungrig und fragten sich, ob ihnen vielleicht ein warmer Brei zum Abendessen bereitet werde. Doch es gab keinen warmen Brei. Und am folgenden Sonntag wurde verkündet, dass von nun an die gesamte Gerste den Schweinen vorbehalten bleibe. Das Feld hinter dem Obstgarten war bereits mit Gerste bebaut worden. Und bald sickerte die Neuigkeit durch, dass jetzt jedes Schwein täglich eine Ration von einem halben Liter Bier erhalten solle, Napoleon selbst aber 4 Liter, die ihm in der Suppenterrine des Crown Derby Services gereicht wurden. Galt es auch Härten zu ertragen, so wurden sie zum Teil dadurch ausgeglichen, dass das Leben heute mehr Würde besaß als früher. Es gab mehr Gesänge, mehr Reden, mehr Umzüge. Napoleon hatte befohlen, dass einmal in der Woche etwas stattzufinden habe, was eine spontane Demonstration genannt wurde, deren Zweck es war, die Kämpfe und Triumphe der Farm der Tiere zu feiern. Zu einer bestimmten Stunde hatten die Tiere ihre Arbeit zu verlassen und in militärischer Formation, an der Spitze die Schweine, dann die Pferde, dann die Kühe, dann die Schafe und schließlich das Geflügel, rund um das Gebiet der Farm zu marschieren. Jahre vergingen. Es wurde gesät und geerntet und die kurzen Tierleben verflossen. Es kam die Zeit, da niemand mehr vorhanden war, der sich noch an die Tage vor der Revolution zu erinnern vermochte, außer Clover, Benjamin, dem Raben Moses und einer Anzahl Schweine. Muriel war tot. Glockenblume, Jesse und Schnapper waren tot. Auch Jones war tot. Er war in einem Trinkerasyl in einem anderen Teil der Grafschaft gestorben. Schneeball war vergessen. Boxer war vergessen, abgesehen von den wenigen, die ihn gekannt hatten. Clover war jetzt eine alte, fette Mähre mit steifen Gelenken und einer Neigung zu triefenden Augen. Sie war schon 2 Jahre über die Altersgrenze hinaus, aber in Wirklichkeit hatte kein einziges Tier je in Pension gehen können. Das Gerede davon, dass man eine Ecke der Weide für die pensionsberechtigten Tiere vorbehalten wolle, war seit langem verstummt. Napoleon war jetzt ein gereifter Eber von 330 Pfund. Quiekschnauz war so fett, dass er kaum noch aus den Augen gucken konnte. Nur der alte Benjamin war noch immer derselbe, wenn auch ein wenig grauer um das Maul und, seit Boxers Tod, mürrischer und schweigsamer denn je. Es gab jetzt weit mehr Tiere auf der Farm, obgleich die Steigerung der Zahlen nicht ganz dem entsprach, was man in früheren Jahren erwartet hatte. Viele Tiere waren geboren worden, für die die Revolution nur eine nebelhafte Tradition bedeutete, die von Mund zu Mund ging. Und andere waren gekauft worden, die bis zu ihrer Ankunft noch niemals etwas davon gehört hatten. Die Farm besaß jetzt außer Clover noch 3 Pferde. Es waren prächtige Tiere, willige Arbeiter und gute Kameraden. Aber sehr dumm. Keines von ihnen vermochte das Alphabet über den Buchstaben B hinaus zu erlernen. Sie glaubten alles, was man ihnen über die Revolution und die Grundsätze des Animalismus erzählte, besonders aus dem Munde Clovers, an der sie mit beinahe kindlicher Achtung hingen. Aber es war zweifelhaft, ob sie sehr viel davon verstanden. Die Farm blühte jetzt auf und war besser organisiert. Sie war um 2 Äcker vergrößert worden, die man Mr. Pilkington abgekauft hatte. Der Windmotor war schließlich mit Erfolg fertiggestellt worden. Die Farm besaß eine Dreschmaschine, einen Aufzug und es waren auch noch weitere Gebäude errichtet worden. Die Tiere arbeiteten hart für den Bau eines anderen Turmes für einen Windmotor, nach dessen Vollendung, wie man hörte, ein Dynamo eingerichtet werden sollte. Doch all die Üppigkeit, von der Schneeball einst die Tiere träumen gelehrt hatte, die Ställe mit elektrischem Licht, heißem und kaltem Wasser und die 3-Tage-Woche, wurde nie mehr erwähnt. Napoleon hatte solche Ideen als dem Geiste des Animalismus zuwider erklärt. Das wahre Glück, sagte er, liege in harter Arbeit und genügsamem Leben. Irgendwie hatte man den Eindruck, als sei die Farm reicher geworden, ohne die Tiere selbst reicher zu machen. Ausgenommen natürlich die Schweine und die Hunde. Vielleicht lag das teilweise daran, dass es so viele Schweine und so viele Hunde gab. Nicht, dass diese Tiere nicht auf ihre Art gearbeitet hätten. Es gab, wie Quiekschnauz nicht müde wurde zu erklären, unendlich viel Mühe mit der Überwachung und Organisation der Farm. Viel von dieser Arbeit war für die anderen Tiere zu schwer verständlich. So erzählte ihnen Quiekschnauz, dass die Schweine jeden Tag eine gewaltige Mühe an Dinge wenden mussten, die Akten, Rapporte, Protokolle und Memoranden hießen. Das waren große Bogen Papier, die eng mit Buchstaben bedeckt werden mussten und sobald das geschehen war, im Herd verbrannt wurden. Das sei für das Wohlergehen der Farm von höchster Wichtigkeit, sagte Quiekschnauz. Doch weder Schweine noch Hunde produzierten durch ihre Arbeit irgendwelches Futter. Und es gab ihrer viele. Und ihr Appetit war immer gut. Was die anderen anlangte, verstrich ihr Leben, soweit sie es beurteilen konnten, wie es immer verstrichen war. Sie waren meistens hungrig, sie schliefen auf Stroh, sie tranken aus dem Teich, sie arbeiteten auf den Feldern. Im Winter plagte sie die Kälte und im Sommer plagten sie die Fliegen. Manchmal zergrübelten sich die Älteren unter ihnen die Köpfe und sie versuchten sich zu erinnern, ob es in den frühen Tagen der Revolution, kurz nach der Vertreibung von Jones, besser gewesen war oder nicht. Aber sie konnten sich nicht erinnern. Eines Tages, zu Beginn des Sommers, befahl Quiekschnauz den Schafen, ihm zu folgen und führte sie zu einem weiten Gelände am anderen Ende der Farm, das von jungen Birken bestanden war. Den ganzen Tag blieben die Schafe dort und fraßen unter der Oberleitung von Quiekschnauz die Blätter. Abends kehrte er selbst wohl ins Farmhaus zurück, befahl aber den Schafen, da das Wetter warm war, zu bleiben, wo sie waren. Sie blieben eine ganze Woche, und die anderen Tiere bekamen in dieser Zeit nichts von ihnen zu sehen. Den größeren Teil des Tages verbrachte Quiekschnauz bei ihnen. Er lehrte sie, wie er sagte, ein neues Lied, und dazu brauchte er größte Ruhe. Kurz nachdem die Schafe zurückgekehrt waren, geschah es an einem lieblichen Abend, als die Tiere ihre Arbeit beendet hatten und nach den Farmgebäuden zogen, dass vom Hofe her das entsetzte Wiehern eines Pferdes erscholl. Erschrocken blieben die Tiere stehen. Es war Clovers Stimme. Abermals wieherte sie und alle Tiere rannten auf den Hof. Und da erblickten sie, was Clover gesehen hatte. Es war ein Schwein, das auf den Hinterbeinen ging. Es war Quiekschnauz, ein wenig ungeschickt, als wäre er noch nicht völlig gewohnt, seine respektable Masse in dieser Stellung zu halten, aber doch mit vollendetem Gleichgewicht schlenderte er über den Hof. Und einen Augenblick später kam aus der Türe des Farmhauses eine lange Reihe von Schweinen, die sämtlich auf ihren Hinterbeinen einhergingen. Einige konnten es besser als die anderen, das eine oder andere schien sich sogar ein wenig unsicher zu fühlen und sah aus, als hätte es gerne einen Stock, auf den es sich stützen könnte. Aber jedes von ihnen wusste doch seinen Weg rund um den Hof erfolgreich zu beenden. Dann gab es ein furchtbares Gebell der Hunde, ein schrilles Krähen des schwarzen Hahnes und aus der Tür trat Napoleon selbst. Majestätisch aufrecht, warf stolze Blicke nach allen Seiten und die Hunde sprangen um ihn herum. In seinem Huf trug er eine Peitsche. Es gab ein tödliches Schweigen. Verblüfft, erschreckt, dicht aneinander gedrängt sahen die Tiere zu, wie die lange Reihe der Schweine langsam den Hof umrundete. Es war, als wäre die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Dann kam ein Augenblick, da der erste Schreck überwunden war und da trotz allem, trotz der Angst vor den Hunden und trotz der jahrelangen Gewöhnung, nicht zu klagen und nicht zu kritisieren, was auch geschehen mochte, ein Wort des Protestes laut geworden wäre. Aber gerade in diesem Augenblick stimmten, wie auf ein Signal, alle Schafe ein ohrenbetäubendes Blöken an. Vierbeiner gut, zweibeiner besser. Vierbeiner gut, zweibeiner besser. Vierbeiner gut, zweibeiner besser. So ging das 5 Minuten lang ununterbrochen weiter. Und als die Schafe sich wieder beruhigt hatten, war die Gelegenheit zum Widerspruch vorüber. Denn die Schweine waren unterdessen in das Farmhaus zurückmarschiert. Benjamin fühlte, wie etwas sich an seiner Schulter rieb. Er sah sich um. Es war Clover. Ihre alten Augen blickten trüber als je. Ohne ein Wort zu sagen, zog sie ihn sanft an der Mähne und führte ihn bis zur Wand der großen Scheune, wo die 7 Gebote angeschrieben worden waren. Eine ganze Minute lang standen sie da und starrten die geteerte Wand mit den weißen Buchstaben an. »Meine Sehkraft lässt nach«, sagte sie schließlich. »Selbst als ich noch jung war, konnte ich nicht lesen, was da geschrieben stand, aber mir scheint, als ob die Wand irgendwie anders aussehen würde. Sind die 7 Gebote dieselben wie früher, Benjamin?« Ausnahmsweise war Benjamin bereit, von seinen Grundsätzen abzugehen, und er las ihr vor, was an der Wand geschrieben stand. Es war nichts da als ein einziges Gebot. Und das lautete: alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere. Nun war es auch nicht weiter seltsam, als am nächsten Tag die Schweine, die die Arbeit beaufsichtigten, Peitschen zwischen den Beinen hielten. Es war nicht weiter merkwürdig zu erfahren, dass die Schweine einen Radioapparat gekauft hatten, ein Telefon einrichten ließen und John Bull, Titbits und den Daily Mirror abonnierten. Es war ganz und gar nicht sonderbar, Napoleon mit einer Pfeife im Rüssel durch den Garten des Pfarmhauses schlendern zu sehen. Ja, nicht einmal, dass die Schweine Mr. Jones Kleider aus den Schränken holten und anzogen. Napoleon selbst erschien in schwarzem Rock, schmutzigen Reithosen und Ledergamaschen, während seine Lieblingssau sich in dem schimmernden Seidenkleid zeigte, das Mrs. Jones gewöhnlich sonntags getragen hatte. Eine Woche später kam nachmittags eine Reihe leichter Wagen vorgefahren. Eine Gruppe benachbarter Farmer war eingeladen worden, die Farm zu besichtigen. Man zeigte ihnen alles und sie sprachen sich höchst bewundernd aus, besonders über das Windrad. Die Tiere jäteten das Rübenfeld. Sie arbeiteten fleißig, hoben kaum die Köpfe vom Boden und wussten nicht, wovor sie mehr Angst haben sollten, vor den Schweinen oder vor den menschlichen Besuchern. Abends erscholl Gelächter und Singen aus dem Farmhaus. Und plötzlich, beim Lärm des Stimmengewirrs, wurden die Tiere von Neugier gepackt. Was mochte sich dort drinnen begeben, wo jetzt Tiere und Menschen zum ersten Mal einander gleichberechtigt gegenüberstanden? Wie auf Verabredung schlichen sie, so leise wie möglich, in den Farmgarten. Am Gartentor zögerten sie ängstlich, aber Clover führte sie weiter. Auf den Fußspitzen gingen sie behutsam bis an das Haus. Und jene Tiere, die groß genug waren, spähten durch das Fenster des Esszimmers. Da, rund um eine lange Tafel, saßen ein halbes Dutzend Farmer und ein halbes Dutzend der hervorragendsten Schweine. Napoleon selbst auf dem Ehrenplatz am Kopfende. Die Schweine schienen sich auf ihren Stühlen überaus behaglich zu fühlen. Die Gesellschaft unterhielt sich mit Kartenspielen, hatte das Spiel aber soeben unterbrochen, offenbar, weil ein Trinkspruch ausgebracht werden sollte. Ein mächtiger Krug kreiste und die Humpen wurden mit frischem Bier gefüllt. Keiner bemerkte die erstaunten Gesichter der Tiere am Fenster. Mr. Pilkington vom Fuchswald erhob sich, den Krug in der Hand. Er werde sogleich, sagte er, die Anwesenden bitten, mit ihm anzustoßen. Doch vorher fühle er die Verpflichtung, einige Worte zu sprechen. Es sei eine Quelle großer Genugtuung für ihn, sagte er, und gewiss auch für alle anderen Anwesenden, zu fühlen, dass eine lange Periode von Argwohn und Missverständnis nun ihr Ende gefunden habe. Es habe eine Zeit gegeben, nicht dass er oder sonst einer der Gäste solche Empfindungen geteilt hätten, aber es habe eine Zeit gegeben, da die hochachtbaren Besitzer der Farm der Tiere von ihren menschlichen Nachbarn mit, nun, er wolle nicht sagen Feindseligkeit, aber vielleicht mit einer gewissen Besorgnis betrachtet worden seien. Unglückliche Zwischenfälle seien vorgekommen, falsche Vorstellungen verbreitet worden. Doch nun seien all diese Zweifel verscheucht. Heute hätten er und seine Freunde die Farm der Tiere besucht und jeden Zoll mit ihren eigenen Augen besichtigt. Und was hätten sie gefunden? Nicht nur die neuesten Methoden, sondern auch eine Disziplin und Ordnung, die allen Farmern aller Orten zum Beispiel dienen sollte. Er glaube, den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn er sage, dass die niederen Tiere auf dieser Farm mehr arbeiteten und weniger Futter erhielten als irgendein anderes Tier in der Grafschaft. Tatsächlich hätten er und seine Freunde heute manches gelernt, was sie auf ihren eigenen Farmen unverzüglich einzuführen gedächten. Er wolle, sagte er, damit enden, dass er nochmals die Freundschaftlichkeit der Gefühle betone, die zwischen der Farm der Tiere und ihren Nachbarn bestünde und weiter bestehen würde. Zwischen Schweinen und Menschen gäbe es keinerlei gegensätzliche Interessen und müsse es auch in Zukunft keine geben. Ihre Kämpfe und ihre Schwierigkeiten wären die gleichen. Und nun, sagte er, wolle er die Gesellschaft bitten, aufzustehen und sich davon zu überzeugen, dass ihre Gläser auch bis an den Rand gefüllt seien. »Meine Herren«, schloss Mr. Pilkington, »meine Herren, ich erhebe mein Glas auf das Gedeihen der Farm der Tiere.« Da gab es ein begeistertes Johlen und Füßestampfen. Napoleon war so entzückt, dass er seinen Platz verließ, rund um die Tafel schritt, um mit Mr. Pilkington anzustoßen, bevor er seinen Humpen leerte. Als die Zurufe verstummten, blieb Napoleon stehen und ließ merken, dass auch er ein paar Worte zu sagen habe. Wie alle Reden Napoleons war auch diese kurz und sachlich. Auch er, sagte er, sei glücklich, dass die Periode der Missverständnisse vorüber sei. Lange Zeit habe es Gerüchte gegeben, ausgestreut, wie er anzunehmen guten Grund habe, von irgendeinem übelwollenden Feinde, als wäre in seiner und seiner Kollegen Weltanschauung irgendetwas Umstürzlerisches oder Revolutionäres. Man habe ihnen sogar zugetraut, dass sie vorhätten, die Tiere der Nachbarfarmen zur Revolution aufzureizen. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Ihr einziger Wunsch, heute und in der Vergangenheit, sei es, mit den Nachbarn in Frieden und normalen geschäftlichen Beziehungen zu leben. Diese Farm, die zu leiten er die Ehre habe, fügte er hinzu, sei ein kooperatives Unternehmen. Die Eigentumsrechte, die er verwalte, gehörten allen Schweinen gemeinsam. Er glaube nicht, fuhr er fort, dass noch immer etwas von dem alten Argwohn vorhanden sei, aber gewisse Veränderungen, die neuerdings in der Verwaltung der Farm vorgenommen würden, seien geeignet, das Vertrauen noch weiter zu stärken. Bis jetzt hätten die Tiere der Farm die recht törichte Gewohnheit gehabt, einander als Kamerad anzusprechen. Das sollte abgeschafft werden. Es habe auch der seltsame Brauch bestanden, dessen Ursprung unbekannt sei, dass die Tiere jeden Sonntagmorgen an einem Eberschädel vorbeimarschierten, der an einem Pfosten im Garten befestigt war. Auch dies würde abgeschafft und der Schädel sei bereits vergraben worden. Nur einen Einwand habe er gegen Mr. Pilkingtons ausgezeichnete und freundnachbarliche Rede zu erheben, sagte er. Mr. Pilkington habe ständig von der Farm der Tiere gesprochen. Er konnte natürlich nicht wissen, denn er, Napoleon, mache das jetzt zum ersten Mal bekannt, dass der Name Farm der Tiere abgeschafft sei. Von heute an solle die Farm Herrenfarm heißen, was, wie er glaube, ihr richtiger und ursprünglicher Name sei. Meine Herren, schloss Napoleon, ich werde den gleichen Trinkspruch ausbringen wie mein verehrter Vorredner, aber in ein wenig veränderter Form. Füllen Sie Ihre Gläser bis an den Rand. Meine Herren, ich erhebe mein Glas. Auf das Gedeihen der Herrenfarm. Es folgte der gleiche Jubel wie vorher, und die Gläser wurden bis zur Neige geleert. Doch als die Tiere vor dem Fenster die Szene mit ansahen, hatten sie den Eindruck, als ob sich etwas Seltsames begäbe. Was war es bloß, dass die Gesichter der Schweine so verändert hatte? Clovers alte, trübe Augen glitten von einem Gesicht zum anderen. Manche hatten 5 Kinne, manche 4 und manche 3. Was war es aber, was sich zu verschmelzen und verändern schien? Als sich der Beifall gelegt hatte, griff die Tischgesellschaft wieder zu den Karten und setzte das unterbrochene Spiel fort, während die Tiere schweigend davonschlichen. Doch sie waren keine 20 Meter gegangen, als sie stehen blieben. Aus dem Farmhaus drang Lärm zu ihnen. Sie eilten zurück und blickten abermals durch das Fenster. Ja, ein heftiger Streit war ausgebrochen. Es wurde geschrien und auf den Tisch geschlagen. Man warf einander scharfe, argwöhnische Blicke und heftige Beschuldigungen zu. Die Ursache des Spektakels war sichtlich, dass Napoleon und Mr. Pilkington gleichzeitig ein Pik Ass ausgespielt hatten. 12 Stimmen brüllten durcheinander und sie klangen alle gleich. Jetzt gab es gar keinen Zweifel mehr, was mit den Gesichtern der Schweine vorgegangen war. Die Tiere draußen schauten von Schwein zu Mensch und von Mensch zu Schwein und dann nochmals von Schwein zu Mensch. Aber es war bereits unmöglich zu sagen, wer das Schwein und wer der Mensch war.
Das also der letzte Auszug von insgesamt 4 aus der Farm der Tiere von George Orwell in der Übersetzung von N.O. Scarpi, gelesen vom großartigen Hans Klarin. Ab jetzt 7 Tage lang für Sie zum Nachhören auf unserer Homepage ndr.de/kultur Und natürlich, vielleicht ist das für Sie noch einfacher auf dem Smartphone in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten. um 9 Uhr mit Claudia Triefs. Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler Merz will erste Reformen mit der neuen Regierung möglichst schnell umsetzen. Dazu soll auch die parlamentarische Sommerpause verkürzt werden. Das sagte Merz der Funke Mediengruppe. Aus Berlin Sabine Henkel.
Friedrich Merz hat es eilig. Er will bis zum Sommer eine andere Stimmung im Land. Daher plant er für die ersten Wochen seiner Regierungszeit ein schnelles Arbeitsprogramm. Die ersten Maßnahmen sollen verschärfte Grenzkontrollen sein, mit Zurückweisung auch von Asylbewerbern, erste Regeln zum Bürokratieabbau und die Aktivrente, also dass Rentner und Rentnerinnen bis zu 2.000 Euro steuerfrei zu ihrer Rente hinzuverdienen können. Um die genannten Maßnahmen bald umsetzen zu können, schlägt Merz vor, die Sommerpause des Bundestages zu verkürzen, damit auch im Juli noch Gesetze beschlossen werden können. Um eine neue Stimmung im Land zu erreichen, räumt Merz ein, dass er noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss.
Die Bundesregierung